Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast der Ruhrnachrichten am 17. März. Ich bin Nora Wager und wir sprechen heute über das tragische Busunglück in Oberkastrop und wir tauchen ein bisschen ein in das Leben eines Fotografen aus unserer Stadt. Aber vorher starten wir wie jede Woche mit den Kurznachrichten. Einkaufen. Mehrere ambitionierte Pläne auf dem alten Dena-Gelände in Habinghorst Unternehmen anzusiedeln, sind in den vergangenen Jahren gescheitert. Jetzt gibt es aber endlich gute Nachrichten. Die Dena-Gebäude werden abgerissen und ein Hellweg-Baumarkt soll an der Stelle gebaut werden. Wenn man den Gerüchten glauben darf, dann wird der Baumarkt zusammen mit dem dazugehörigen Gartencenter schon nächstes Jahr eröffnet. Kriminalität. In Deininghausen wurden Ende 2022 mehrere Autoscheiben zertrümmert. Über Weihnachten wurden sogar Autos angezündet. Im Februar wurden dann schon wieder Autos beschädigt, dieses Mal allerdings in Ickern. Jetzt scheint sich die Serie fortzusetzen. Am Sonntag wurden auf dem Parkplatz der Hans-Christian-Andersen-Schule Autoscheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht im Moment Zeugen, also wenn ihr etwas wisst oder etwas beobachtet habt, dann könnt ihr euch melden unter der kostenlosen 0800 236 1111. Streik. Die Pendler in Castrop-Rauxel müssen weiter Geduld mitbringen. Am 21. März, also am Dienstag, fahren die Busse von Bogestra und DSW 21 nicht. Ich verlinke euch wieder den Text mit den Buslinien, die ausfallen, in den Shownotes. Unser erstes großes Thema heute dreht sich um einen tragischen Busunfall. In Oberkastrop ist ein Linienbus von der Straße abgekommen und mit voller Wucht in ein Wohnhaus gefahren. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Ich war am Montag selbst als Reporterin vor Ort. Das war wirklich schon ein krasser Anblick. Also der Bus war wirklich verkeilt in die Ecke des Hauses. Tobi, du warst auch im Einsatz und hast das die ganze Woche über begleitet. Was wissen wir mittlerweile eigentlich alles über diesen Unfall?
Ja, um erstmal mit dem persönlichen Schicksal anzufangen, es gibt zwei schwer verletzte Personen. Das ist einmal der 58-jährige Busfahrer, ein Dortmunder, der den Elektrobus der Firma HCR gesteuert hat, und eine 21-jährige Frau, wohl die einzige Mitfahrerin zu der Zeit, die hinten im Bus saß. Die sind beide ins Krankenhaus gebracht worden, die Frau mit einem Helikopter, der Mann mit einem Rettungswagen. Es hieß erst, es könnte bei ihm auch Lebensgefahr bestehen, aber inzwischen spricht die Polizei von schweren Verletzungen. Und unser Kenntnisstand ist so von Ende der Woche, dass es beiden auch schon wieder etwas besser geht. Wir haben aber natürlich zu den Beteiligten keinen Kontakt. Das heißt, wir wissen jetzt aktuell auch nicht, wie es ihnen jetzt genau geht.
Wissen wir denn mittlerweile, wie es zu dem Unfall kommen konnte? Also der ist ja jetzt nicht ein bisschen nur von der Straße abgekommen, sondern das muss ja richtig viel Geschwindigkeit gewesen sein, mit der er da in diese Hausecke gefahren ist.
Ja, genau. Ich war ja mehrfach da. Das ist also eine Anliegerstraße, natürlich eine überörtliche. Die kommt so aus Sodingen und dann über Horsthausen nach Castrop rein, ist dann an den Rändern gesäumt von Häusern und macht genau da, wo dieses Haus steht, einen ganz leichten Linksknick. Es ist da also eigentlich Tempo 50, um die Linie 324 fährt da auch einmal eine Stunde lang. Es ist aber bei diesem Busunfall wohl so gewesen, dass der Bus von der Fahrbahn abgekommen ist nach links zunächst. Da sind nämlich zwei Autos am Straßenrand geparkt gewesen und die sind beschädigt worden. Das heißt also, da geht jetzt die Polizei etwa 50, 60 Meter vor dem Haus davon aus, dass der Bus zuerst nach links abgekommen sei und dann eben abgeprallt ist, und dann hat der Busfahrer offensichtlich diese leichte Linkskurve oder den leichten Knick nicht mitgemacht und ist dann von dort aus geradeaus in die Hausecke gerauscht. Über die Geschwindigkeit, die der Bus hatte, weiß man zur Stunde eigentlich noch nichts. Natürlich kann man anhand der Schäden jetzt, nachdem der Bus dann am Mittwoch aus dem Haus herausgezogen wurde, besser ermessen, wie schnell dieser Bus gewesen sein muss, damit solche Schäden entstehen. Und man hat mit einiger Mühe auch den digitalen Fahrtenschreiber entnehmen können. Der ist oberhalb des Fahrersitzes und war, weil der Bus eben so deformiert war, vorne erstmal nicht zu bergen. Da hat sich das VU-Team, also das Verkehrsunfallermittlungsteam der Polizei in Dortmund, aber recht viel Zeit genommen, um an dieses Gerät ranzukommen, und da kann man aus den Daten dann herauslesen, wie schnell war der Bus, als er aufgeprallt ist, welche Lenkbewegungen gab es vorher. Man geht also jetzt aktuell eher davon aus, dass es einen medizinischen Notfall gegeben hat, was bedeutet, der Busfahrer war nicht mehr bei vollem Bewusstsein, sonst hätte er die Kurve nicht übersehen, wäre also da, wo man hätte leicht links lenken müssen, sicher nicht geradeaus gefahren.
Du hast gerade schon gesagt, der Busfahrer war halb eingeklemmt. im Bus, halb so im Haus hängend. Das hat man vor Ort ja auch gesehen. Wie wurde er dann befreit? Wie war das?
Also es war so, dass zuerst an der Unfallstelle Theo Geßmann war. Das ist ein 79-jähriger Castrop-Rauxler. Der wohnt direkt nebenan. Und er ist der Vater der Frau, die in diesem Haus wohnt mit ihrem Mann. Also sein Schwiegersohn und seine Tochter wohnen in diesem Haus. Und er war wohl auch draußen unterwegs, hat also den ersten Knall gehört, als der Bus gegen die Autos gestoßen ist und dann den lauten Krach, als es dann in die Hausecke ging. Daraufhin hat er ganz kurze Zeit später wohl seine Tochter gesehen, die also aus dem Haus gestürmt ist, sich natürlich derbe erschrocken hat, aber so keine Verletzungen davon getragen hat. Und als er das gesehen hat, dass seine Tochter also einigermaßen wohlbehalten ist, hat er sich direkt zum Bus begeben und hat durchs Fenster mit dem Busfahrer versucht, Kontakt aufzunehmen.
Dann bin ich sofort wieder zurück und habe mich um den Busfahrer gekümmert, der ziemlich bewusstlos über dem Lenkrad hing, so hatte ich den Eindruck. Aber nachdem ich ihn angesprochen hatte, hob er den Kopf und bewegte sich auch. Ich habe ihn dann ein bisschen beredet, damit er wach blieb. Und seine erste Reaktion war: Hinten im Bus ist noch eine Frau. Ich fand das in der Situation unglaublich von dem Busfahrer, dass er zuerst an seine Passagiere gedacht hat, als an sich selber in der Situation, in der er sich befand. Helfen konnte ich ihm nicht, denn er war eingeklemmt, konnte ihn nur wach halten. Aber der Rettungsdienst, die Polizei, Feuerwehr und so weiter, die waren unheimlich schnell vor Ort und die haben dann natürlich übernommen. Danach habe ich mich um die ganze Sache natürlich nicht mehr kümmern dürfen und auch nicht gekümmert.
Die Feuerwehr und die Polizei waren am Montag wirklich mit großem Aufgebot vor Ort. Also da waren alle möglichen Einsatzkräfte, auch das THW war vor Ort, auch Gelsenwasser war da. Man musste ja gucken, was mit all den Leitungen ist. Das Haus ist ja mittlerweile befreit vom Bus. Wie ist das alles passiert? Das muss ja schon sehr kompliziert gewesen sein.
Ja, also der Bus ist eben auf die Hausecke getroffen, dahinter liegt der Hauswirtschaftsraum und das macht es jetzt ein bisschen kompliziert, weil da drin war die Wärmepumpe, also die Heizungsversorgung fürs Haus, auch der Warmwasserkessel und das ist natürlich irgendwie alles geplatzt und richtig hinterher defekt. Das Haus soll wohl geflutet worden sein von diesem ganzen Heizwasser, das in diesem Hauswirtschaftsraum war. Und der Hauswirtschaftsraum, den konnte man sich also dann von außen angucken. Dramatisch ist im Prinzip für das Haus am Ende, dass der Bus mit der Oberkante praktisch auf die Geschossdecke gestoßen ist und diese Geschossdecke vom Erdgeschoss zum ersten Obergeschoss ist aus Stahlbeton. Und Stahlbeton ist so ziemlich das Festeste, was man sich vorstellen kann. Das gibt also nicht nach. Und wenn da ein Bus mit voller Wucht gegenprallt, dann kann es so wie in diesem Fall wohl passieren, dass sich diese Geschossdecke in sich verschiebt, um nur ein paar Zentimeter oder so. Aber das führt dazu, dass im Prinzip alle Wände in diesem Haus, auch der Dachstuhl am Ende, dass die sich insgesamt in sich verziehen. Und ich konnte mit dem Architekten sprechen und der hat davon gesprochen, dass einige Fugen entstanden sind von bis zu 4 Zentimetern Größe. Und wenn einzelne Steine 4 Zentimeter voneinander abweichen und das rund ums Haus, dann kann man sich vorstellen, was aus dem Haus dann am Ende wird.
Und das hat Jörn Leder uns im Interview erzählt.
Ja, der Zustand ist leider nicht so schön. Wir konnten es gerade nochmal besichtigen, nachdem der Bus rausgefahren ist und haben da auch festgestellt, ja, dass es sich eigentlich da bestätigt. Die Risse ziehen sich wirklich vom vorderen Ecke, die jetzt komplett fehlt, wie man sieht, bis hinten im letzten Raum. Und statisch eigentlich eine Katastrophe. Die Risse, die ziehen sich komplett durchs Mauerwerk und auch den Dachstuhl. Das heißt, das ganze Mauerwerk ist verdreht. Die Steine haben teilweise Differenzen von 4 Zentimetern untereinander. Und auch der Dachstuhl ist so eingeschoben, dass man da eigentlich keine Chance hat, das irgendwie wieder kraftschlüssig gerade zu rücken.
Wie geht es denn jetzt für die Familie, die in dem Haus gewohnt hat, weiter?
Also erstmal sind die froh, dass sie sich jetzt nicht auch noch verletzt haben. Das hätte ja durchaus passieren können. Da hätte es auch Tote geben können. Das wäre natürlich dramatisch gewesen. Aber irgendwo ist es doch dramatisch, weil dieser Sachschaden natürlich irgendwo so schräg ist. Es ist ja so, die haben erst 2017 dieses Haus mit dem Architekten zusammen gebaut. Und ich sag mal bestimmt, das ist jetzt eine grobe Schätzung von mir, aber 500.000 dafür hingelegt, dass da dieses Haus entstanden ist. Und eigentlich müssen sie es jetzt ja neu aufbauen, wie uns Jörn Leder gerade gesagt hat, wenn die Versicherung da mitspielt. Das heißt also, einen finanziellen Schaden gibt es möglicherweise nicht. Sie konnten auch, was im Haus drinsteht, noch vor der Bergung des Busses wieder rausholen. Aber natürlich müssen Sie jetzt wahrscheinlich wieder eine längere Bauzeit irgendwo ertragen, müssen irgendwo unterkommen, können ja jetzt aktuell auch nicht ins Haus, können da nicht weiter wohnen. Und das ist natürlich schon blöde. Der Architekt hat uns aber auch gesagt, dass er so ein bisschen auf die Stadt vertraut. Grober Plan, wenn man das zu diesem Zeitpunkt schon sagen kann, ist so ein, eigentlich das baugleiche Haus an derselben Stelle wieder aufzustellen. Das heißt also, da müsste man eigentlich die Planungsunterlagen, die man damals schon für einen Bauantrag eingereicht hat, nehmen und sie nochmal neu einreichen. Und da gab es wohl mit Jörn Leder auch schon Austausch mit der Stadtverwaltung. Dem hat man wohl zugesichert, dass dann das Bauantragsverfahren sehr, sehr schnell durchgehen soll, sodass also da der Schaden dann möglichst schnell behoben sein kann.
Noch mehr Interviews zu dem ganzen Thema und auch Videos von der Bergung, die könnt ihr euch online auf unserer Seite anschauen und ich verlinke euch das Ganze natürlich auch. Wenn man in eine alte Ausgabe der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel schaut, dann ist die Chance relativ hoch, dass eines der Fotos von Helmut Orwart geschossen wurde. Es gibt jetzt eine Ausstellung, die die wichtigsten Bilder aus seinem langen Fotografenleben zeigen. Ronny, du bist unsere Kulturexpertin, vielleicht am Anfang mal für alle, die ihn nicht kennen. Wer ist eigentlich Helmut Orwart?
Helmut Orwart ist Fotograf und er ist vor allem Pressefotograf. Das hat er Jahrzehnte gemacht für die Ruhrnachrichten und auch für andere Tageszeitungen, aber auch für Agenturen. Er war überall unterwegs, aber vor allen Dingen war er in Castrop-Rauxel unterwegs. Deshalb kennt man ihn hier auch gut. Er hat 1960 als freier Fotograf angefangen, war dann ab 1985 ungefähr, war er festangestellt bei den Ruhrnachrichten bis etwa 2000. Das Besondere ist, dass er seine Fotos alle gesammelt hat und archiviert hat und irgendwann dem LWL übergeben hat und die haben jetzt eine großartige Ausstellung daraus gemacht.
Du hast ihn ja besucht und ihr habt euch auch zusammen Fotos angeschaut. Was sind das denn für Bilder, die er so gemacht hat?
Das muss man unterscheiden. Das ist zum einen der Einsatz für die Tageszeitung. Da war er jeden Tag als rasender Fotograf unterwegs, ist weit über 50 Kilometer am Tag gefahren, hat gesucht nach schönen Bildern, die er den Redaktionen anbieten kann, war natürlich auch zu Terminen unterwegs und wenn die Polizei und die Feuerwehr ihn informierten, die riefen ihn dann schon selber an, weil man kannte sich. Und er hatte so einen Spruch, bei Unfall, Feuer, Mord, Orwart kommt sofort, Vertraute sagen Helmut. Und der stand auch wohl auf seinem Auto. Das war zwischendurch auch mal ein roter Alfa Romeo, mit dem war er in der Stadt überall bekannt. Und zum anderen hatte er natürlich Aufträge, auch von zum Beispiel für eine Agentur in Berlin, die ihn zu Filmaufnahmen geschickt haben. Da wurden dann Standfotos gemacht. Da war er dabei zum Beispiel, als Götz George einen Tatort gedreht hat in Duisburg im Hafen. Der war sehr eingebildet, so erzählt er mir. Aber sein Kollege Ebert Falk, der den Tanner spielte, der hat dann gesagt, Mensch, jetzt halt doch mal die Knarre hierhin und dorthin, dann kann der Junge doch fort. Und so Geschichten erzählt Helmut Orwart hat ganz viele und die machen auch so ein bisschen das Leben in den 60er, 70er, 80er Jahre lebendig. Aber auch die Fotos, die er im Alltag gemacht hat, also Kinder, die Rollschuh fahren oder irgendwo spielen, Taubenväter beim Sport, Bier trinken an der Trinkhalle. Er hatte auch Aufträge, um Architektur zu fotografieren. Das Ganze, wenn man das sieht, atmet einfach so die Geschichte des Ruhrgebiets. Das wird auch als Kulturerbe von Westfalen, kann man seine Fotosammlung eben auch durchaus bezeichnen.
Und welche Fotos kann man jetzt in der Ausstellung sehen und wo können wir vor allem die Ausstellung sehen?
Für die Ausstellung wurde sein ganzes Archiv durchforstet. Diese tagesaktuellen Unfälle und so weiter, das wird nur am Rande gestreift, den Ausstellungsmachern. Im Schiffshebewerk Henrichenburg, dort ist die Ausstellung nämlich zu sehen, ging es vor allen Dingen um die Bilder, die halt das Revier zeigen, so wie es in den 60er, 70er Jahren war. Man muss dazu sagen, alle Fotografien sind schwarz-weiß. Helmut Orwart hat selbst gesagt, das Ruhrgebiet kann man nicht in Color fotografieren. Und Zeitungsfotografie war ja auch über viele Jahrzehnte immer nur schwarz-weiß. Insofern war das auch die einzige Möglichkeit. In der Ausstellung sieht man auch großformatig abgedruckt Zeitungsseiten. Den Ausstellungsmachern war es auch wichtig, eben zu zeigen, wofür Helmut Orwart fotografiert hat. Und wenn man noch mehr von den Bildern sehen will oder sich die genauer angucken will, es ist auch ein Bildband entstanden. Ich glaube, der ist sogar umfangreicher geworden, als man vielleicht ursprünglich geplant hat. 200 Seiten ist er stark, er kostet 20 Euro und ist absolut sehenswert, weil er alle Facetten vom Werk von Helmut Orwart beinhaltet. Und für ihn selber ist diese Ausstellung eine große Ehre, hat er gesagt, und sagt, mehr Anerkennung könne man nicht bekommen. Und er betrachtet das auch so als einen Abschluss seiner Tätigkeit als Fotograf.
Also eine ganz große Empfehlung, sich die Ausstellung im Schiffshebewerk anzusehen. Ein bisschen Zeit hat man dafür auch noch. Die läuft noch das ganze Jahr über bis rein ins nächste Jahr. Danke, Ronny. Und dann haben wir noch zwei Tipps fürs Wochenende für euch. Am Samstag findet im Lummerland ein Trödelmarkt statt. Das ist an der Kirchstraße 58. Der Start ist um 10 Uhr. Es gibt Kaffee, Kuchen und Grillwürstchen. Und auch am Samstag gibt es einen Workshop zur Acrylmalerei in der Kreativwerkstatt an der Bahnhofsstraße 252. Der Kurs geht von 14 bis 17 Uhr und richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren. Mehr Infos dazu findet ihr aber auch auf der Seite der Stadt Castrop-Rauxel. Alle Themen, über die wir gesprochen haben, findet ihr dann auch in den Shownotes. Da findet ihr dann zum Beispiel die komplette Berichterstattung zum Busunglück, aber auch zum Beispiel mal Fotos von Helmut Orwart, die ihr euch anschauen könnt. Weil in unseren Themen und Artikeln natürlich viel Arbeit steckt, stehen viele hinter unserer Paywall. Ein RN-Plus-Abo könnt ihr gerade aber 3 Monate lang für 3 Euro abschließen. Mit dem Abo unterstützt ihr nicht nur unseren Podcast, sondern auch den Lokaljournalismus hier in Castrop-Rauxel. Und das war's schon wieder für diese Woche mit dem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns sehr, hier in Castrop-Rauxel bekannt zu werden. Und wenn euch etwas nicht gefällt oder ihr mal Vorschläge für einen Artikel habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de oder eine WhatsApp an 02305 92 392. Wir hören uns dann hier nächste Woche wieder. Empfehlt uns gerne weiter. Bis dahin, Glück auf! Thank you.